Inforadio Podcast.
Der Tag in Berlin und Brandenburg mit Heiner Martin im Studio. Mehr als zwei Wochen lang haben die Parteien in Berlin nach der Abgeordnetenhauswahl in verschiedenen Formaten untereinander sondiert. SPD und Grüne haben nun entschieden, dass sie exklusiv mit der Linkspartei weiter verhandeln wollen. Das heißt, die FDP ist raus und das bedeutet dann auch das Aus für eine mögliche Ampelkoalition. Mehr von RBB-Landespolitik-Korrespondent Jan Menzel.
Es war ein hartes Ringen mit stundenlangen Sitzungen, zum Teil bis in die Nacht hinein. Ergebnisoffen habe man mit allen demokratischen Parteien sondiert, betont die SPD-Spitzenkandidatin und sehr wahrscheinlich neue regierende Bürgermeisterin von Berlin, Franziska Giffey. Sie hatte deutlich während der Gespräche ihre Präferenz für ein Ampelbündnis mit der FDP durchblicken lassen und erklärt nun, warum sie doch mit der Linken als drittem Partner weiterverhandelt.
Weil wir diese Zusammenarbeit für den erfolgversprechendsten Weg erachten, um eine gemeinsame, eine stabile Regierung in den nächsten 5 Jahren mit unseren Schwerpunkten auch bilden zu können.
Diese Schwerpunkte sind für die SPD der Wohnungsneubau, die Mieten, der Umgang mit dem erfolgreichen Volksentscheid zur Enteignung großer Wohnungskonzerne, aber auch die öffentliche Daseinsvorsorge, etwa bei der Finanzierung der Krankenhäuser. Giffey macht 2 Dinge deutlich. Ein Koalitionsvertrag müsse eine sozialdemokratische Handschrift haben und
ein einfaches Weiter-so kann es nicht geben.
Zu verstehen ist das auch als eine Ansage für die abschließende Sondierungsrunde und die dann anstehenden Koalitionsverhandlungen. Dass dabei erneut SPD, Grüne und Linke an einem Tisch sitzen und Rot-Grün-Rot vor einer Neuauflage steht, hat ganz wesentlich mit Bettina Jarasch, der Grünen Spitzenkandidatin, zu tun. Sie hatte schon im Wahlkampf für diese Koalitionsoption geworben. Jarasch spricht nun von einem großen Schritt. Die nächsten Jahre würden über die Zukunft der Stadt entscheiden.
Es ist klar, welche Herausforderungen vor uns liegen. Durch den Klimawandel, durch den Neustart, den wir nach der Corona-Krise brauchen, auch durch die finanzielle Lage, die in den nächsten Jahren durch die Corona-Krise eine andere sein wird als bisher, und durch die Wohnungskrise, die wir lösen müssen.
Hart ins Gericht mit der SPD geht die Berliner FDP, die bis zuletzt gehofft hatte, bei Koalitionsverhandlungen dabei zu sein. Der von Franziska Giffey versprochene Wandel erweise sich als leere Worthülse, kritisiert FDP-Landeschef Christoph Meyer.
Frau Giffey hat im Wahlkampf ja sehr deutlich gesagt, dass sie eigentlich eine ganz andere Politik machen möchte, und sie hat sich in ihrer SPD damit nicht durchgesetzt. Und das ist schade für die Stadt, das ist traurig für die Zukunftsfähigkeit Berlins und deswegen ist das ein schlechter Tag für Berlin.
Mit der Linken an der Regierung werde die Stadt weiter gespalten und der Wirtschaftsstandort geschwächt. Ähnlich reagierte auch die Berliner CDU. Ihr Landesvorsitzender Kai Wegner sagte, der Stadt drohe nun ein Weiter-so mit Streit und Stillstand.
Der Superwahlsonntag ist in Berlin bekanntlich zu einem Debakel geworden, und welches Ausmaß all die Pannen und Fehler haben, das wird ja so langsam erst richtig deutlich, mit der Folge, dass die Wahl zum Abgeordnetenhaus ein Fall für das Verfassungsgericht wird, denn die Landeswahlleitung will die Ergebnisse in 2 Wahlkreisen anfechten. Die Einzelheiten vom Reporter Sebastian Schöbel.
Betroffen sind der Wahlkreis 1 in Marzahn-Hellersdorf und Wahlkreis 6 in Charlottenburg-Wilmersdorf. Hier betrugen die Abstände zwischen den Erst- und Zweitplatzierten 70 bzw. 8 Stimmen. In Charlottenburg-Wilmersdorf wurde das Ergebnis nach einer erneuten Auszählung bereits korrigiert. Der Sieg wechselt von der SPD zu den Grünen. In Marzahn-Hellersdorf lag der AfD-Kandidat knapp vor dem Kandidaten der SPD. In beiden Wahlkreisen gab es Unregelmäßigkeiten. So wurden unter anderem Stimmzettel falsch ausgeteilt oder sie haben gefehlt, weswegen einzelne Wahllokale zeitweise schließen mussten. Diese Vorgänge prüft nun der Verfassungsgerichtshof. Insgesamt gab es laut Landeswahlleiterin Michaelis bei der Berlinwahl in 207 der 2257 Wahllokale Probleme, Pannen oder Unregelmäßigkeiten. Mehrere Parteien haben deswegen bereits angekündigt, beim Verfassungsgerichtshof die Wahl anzufechten. Darunter die AfD und die Satirepartei Die Partei. Dieser Weg steht nun juristisch offen, da das endgültige Ergebnis der Wahl festgestellt wurde.
Bereits im Juni gab es die erste Tarifverhandlung im Einzelhandel Berlin-Brandenburg. Viel hat sich aber seither nicht bewegt. In anderen Bundesländern ist man da schon weiter. In Hamburg beispielsweise oder auch in Nordrhein-Westfalen, da gibt es Abschlüsse. Hier in der Region nicht. Und deshalb erhöht die Gewerkschaft Verdi den Druck auf die Arbeitgeber. Auf dem Berliner Breitscheidplatz protestierten an diesem Donnerstag einige 100 Beschäftigte aus dem Einzelhandel für eine bessere Bezahlung. Inforadio-Reporter Stefan Orschwart war vor Ort.
Ohne uns kein Handel! Ohne uns kein Handel! Klatschen war gestern, jetzt ist Zahltag, forderte ein Transparent an einem Palettenturm mit Klopapierrollen. Rote Verdi-Schirme schützten gegen den Regen. Eine Trommlergruppe heizte den etwa 200 Demonstrierenden auf dem Berliner Breitscheidplatz ein. Markus hat am Monatsende nicht viel Geld im Portemonnaie. Er verkauft Spielzeug in Berlin-Reinickendorf.
Wir haben aktuell gar keinen Tarifvertrag, fordern zumindest die Rückkehr im Moment. Wir haben Lohnerhöhungen von um die 1% im Jahr und ich arbeite im Lager und im Verkauf. Aber leider merken auch wir, dass Festverträge immer seltener werden, sondern nur noch befristet eingestellt wird. Ja, im Schnitt, sage ich mal, verdient man bei Smithtoys so um die 1000 Euro wahrscheinlich netto. Ne?
Der Schwerpunkt der Streikmaßnahmen in Brandenburg ist im Kauflandlager in Lübbenau. Auch die Beschäftigten von Edeka hatte Verdi zum Streik aufgerufen. Selo, Dalgo, Potsdam, viele Plakate machten deutlich, auch viele Brandenburger waren an die Berliner Gedächtniskirche gekommen. Simone Ludwig etwa, sie hat im Kaufland Oranienburg Konkurrenz bekommen, erzählt sie.
Ich arbeite 27,5 Stunden die Woche. Unterm Strich ist es 1,4 für alleinstehend. Und dann muss man immer die Gnade des Chefs sehen, dass man mal ein paar mehr Stunden bekommt, weil sehr viele Studenten bei uns arbeiten.
Vor allem Lebensmittelhändler haben trotz Corona ein sattes Umsatzplus eingefahren. Klatschen reicht. Britta Vogt, die bei Kaufland in Selo arbeitet, deshalb nicht mehr.
Durch die Corona-Krise ist der Einzelhandel, hat enorme Umsätze gemacht. Und wir wollen von dem Kuchen auch ein bisschen was abhaben.
Verdi fordert deshalb ein deutliches Lohnplus. Die Forderungen hatte die Gewerkschaft auf die Klopapierrollen aufgedruckt. Ein Artikel, der während der Pandemie gehamstert worden war. Verdi-Verhandlungsführerin Conny Weißbach.
Wir fordern 4,5% und 45 Euro. Und wir fordern vor allen Dingen endlich einen Tarifabschluss. Und wir fordern die Angleichung der Arbeitszeit Ost-West. Wir haben sogar in Berlin noch die Unterscheidung Berlin-West, Berlin-Ost. 37 zu 38 Stunden.
Die Arbeitgeber bieten 2% mehr in diesem Jahr und 3,5% gestreckt über die nächsten 3,5 Jahre an. Unternehmen, die wegen Corona schließen mussten, sollen die Erhöhungen verschieben können.
Im brandenburgischen Eisenhüttenstadt befindet sich die zentrale Anlaufstelle für Asylbewerber. Und dort war an diesem Donnerstag Innenminister Michael Stübgen, CDU, zu Gast. Ein Thema dabei, wie umgehen mit den Migranten, die über Belarus und Polen nach Brandenburg kommen. Es berichtet RBB-Reporterin Lucia Heisterkamp.
Ein paar Geflüchtete stehen in Grüppchen auf dem Gelände vor der Unterkunft. Manche schauen neugierig aus den Fenstern. Die Stimmung ist ruhig und gelassen, von chaotischen Zuständen weit entfernt. Dabei kommen mittlerweile täglich 100 bis 150 Menschen über die Grenze von Polen nach Brandenburg, erzählt Innenminister Michael Stübgen, der das Erstaufnahmezentrum am Nachmittag besucht.
Wir haben weiterhin einen starken Anstieg der Zugänge. Leider ist es nicht so, wie ich aus verschiedenen anderen Hauptstädten oder Brüssel gehört habe, dass wir eine Rückläufigkeit haben.
Der Bund will Brandenburg nun unterstützen und ein neues Registrierungszentrum errichten. Dort sollen die Flüchtlinge nicht mehr von der Zentralen Ausländerbehörde ZABH, sondern vom Bundesamt für Migration registriert und nach dem Verteilungsschlüssel umgehend an andere Bundesländer weitergeleitet werden.
Was dann für uns bedeutet, dass die ZABH, die seit Wochen am Limit arbeitet und ihre Arbeit trotzdem hervorragend hinbekommt, insofern entlastet ist, dass sie sich konzentrieren kann auf diejenigen Flüchtlinge, die hier in Brandenburg bleiben.
Einer, der vor kurzem in Eisenhüttenstadt angekommen ist, ist Mohamed Uesi. Er kommt aus dem Irak, ist zusammen mit seiner Familie mit dem Flugzeug nach Belarus gereist und von dort über die polnische Grenze. Dort hätten ihn Sicherheitskräfte nicht weiterreisen lassen. Zurück nach Belarus ließen ihn die Beamten auf der anderen Seite auch nicht, erzählt er.
Wir waren dort ungefähr eine Woche. Meine Familie mit 3 Kindern. Wir haben bei den polnischen Behörden nach Wasser gefragt. Sie haben Nein gesagt. Als ich gesagt habe, dass ich ohne Wasser nicht zurückgehe, haben sie mich geschlagen.
Er zeigt auf eine Verletzung am Auge. Dort hätten polnische Grenzsoldaten ihn geschlagen, sagt der Geflüchtete. Schließlich schafft er es, sich mit der Familie zu Fuß durch den Wald zu schlagen und kommt bis an die Grenze zu Brandenburg. Es sind solche Geschichten, die die Menschen, die hier ankommen, erlebt haben und die froh sind, dass sie nun fürs Erste in Sicherheit sind.
Der Bericht von Lucia Heisterkamp. 20 Meter hoch ist sie und Wahrzeichen von Berlin-Neukölln, die Britzer Mühle. Allerdings war sie etwas in die Jahre gekommen und wurde über den Sommer saniert. Nun ist die Britzer Mühle fertig und RBB-Reporter David Donschen hat sich zeigen lassen, was da alles neu gemacht wurde.
Es wird wieder gemahlen im Britz. Weil der Wind nicht reicht für den großen Mühlstein, steht Müller Michael Schillerneck an der Handmühle und produziert Dinkelvollkornmehl.
Sehen, wir haben jetzt erstmal grob geschrotet und jetzt muss es eben nochmal durch die Mühle.
Seit 2002 arbeitet Schillerneck ehrenamtlich an der Britzer Mühle. Umso mehr freut er sich, dass sie jetzt im neuen Glanze erstrahlt. Allerdings war es auch höchste Zeit. Vor allem die Fassade aus Holzschindeln war in die Jahre gekommen.
Die alten Schindeln waren ganz mürbe, wie Keks teilweise. Und es hat tatsächlich durchgeregnet im Dach. Und diese ganze Mühle hier, die wesentlichen Teile sind aus Holz. Und Wassereintrag in Holz, das ist gefährlich für so ein Denkmal.
3 Monate lang bekam Berlins älteste betriebsfähige Windmühle ein neues Kleid aus Holzschindeln übergezogen. Jede einzelne Schindel ist handgespalten, wie Architekt Günther Hasenberg auf dem Balkon der Mühle erklärt.
Handgespalten deshalb, weil eine gesägte Schindel, da werden die Masern durchtrennt und beim Spalten gehen die Masern durch, sodass in das Holz kein Wasser eindringen kann. Dadurch hält es eben 40, 50 Jahre.
Das Lärchenholz der Schindel strahlt jetzt noch in einem ockergoldenen Ton, allerdings nicht mehr lange, so Architekt Hasenberg.
Es spielt ja wunderschön jetzt, eigentlich schade, dass es nicht so bleibt, aber es wird relativ schnell, wird es dunkler und es wird dann ein wunderbarer silbriger Ton.
Und so wird die Mühle irgendwann wieder aussehen wie vor der Renovierung. Neben der Fassade wurden unter anderem auch oben im Drehkranz die Rollen ausgetauscht, durch die sich die Flügel zum Wind ausrichten können. Außerdem wurden in die Flügel ein neuer Blitzableiter eingebaut und die Beleuchtungsanlage erneuert. Insgesamt rund 700.000 Euro hat all das gekostet. Zum letzten Mal renoviert wurde die über 150 Jahre alte Mühle zur Bundesgartenschau 1985. Schon damals leitete Architekt Hasenberg die Sanierung. Er und weitere Mitstreiter mussten dafür kämpfen, dass in die Mühle keine Kneipe oder das Pressezentrum der Gartenschau kommt, sondern die historische Technik mit Mühlstein und Co. Heute weiß man um den Wert der Mühle. Der Verein der Britzer Müllerei zeigt Schulklassen und anderen Interessierten regelmäßig, wie hier Mehl produziert wird. Das nächste Mal an diesem Samstag, dann feiert der Verein die Wiedereröffnung. Und dann kann Michael Schillerneck wieder Gäste mit dem typischen Müllergruß willkommen heißen.
Glück zu.
Müllergruß, den kannte ich auch noch nicht. Britzer Mühle ist renoviert, der Bericht von David Donschen und soweit auch der Tag in Berlin und Brandenburg.
Inforadio Podcast.